Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir mehr. Heute wieder mit unserem Christopher.
Hallo und mit unserer Sarah. Ich grüße dich.
Hallo. So, ich habe heute die bequeme Position. Ich darf mir was Spannendes erzählen lassen. Schieß mal los, was du für uns heute mitgebracht hast.
Genau, ich habe ein Thema mitgebracht und ich freue mich sehr. Also erstmal freue ich mich, dass das die 12. Folge unseres Podcasts ist. Das heißt, wir machen das jetzt seit einem Jahr.
Im Jahr geschafft, ne?
Ja.
Cool.
Und ich dachte, ich kann das Jahr nicht zu Ende gehen lassen ohne ein Thema. Und das Thema beschäftigt sich diesmal nicht mit einer Band und nicht mit einer Künstlerin allein oder mit einem Genre, sondern wir nehmen uns eine ganze Stadt vor. Und diese Stadt ist die einzige Stadt, die ich kenne, die jemals einen Künstlernamen getragen hat. Und dieser Künstlername hat auch noch drei O's. Kannst du eventuell erraten, welche Stadt das ist?
Karl-Marx-Stadt kenne ich nur, die einzige mit drei O's. Echt? Ich liebe es, wenn ich die 30 Jahre alte Witze nochmal anbringen kann.
Ich bin tatsächlich erst bei dieser Recherche darüber gestolpert und habe mich furchtbar weggelegt vor Lachen. Aber das Thema hatte ich unabhängig von den drei O's schon im Kopf, genau.
Karl-Marx-Stadt ist ja ein Thema, ehrlich, wenn wir uns unterhalten, das schwebt ja irgendwie immer mit, oder?
Das schwebt.
Die Kummers und irgendwie. Die anderen und der Brettschneider und.
Genau. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen da mal eine Folge zu machen. Nicht nur, weil diese Stadt heutzutage den Künstlernamen abgelegt hat und wieder unter Chemnitz firmiert. Sondern weil diese Stadt ja auch noch irgendwie dieses Kultur, wie heißt es, offiziell europäische Kulturhauptstadt den Titel getragen
das
hat.
Das ist gerade zu Ende gegangen, das Kulturhauptstadtjahr, und zwar verfrüht, weil Weihnachtsmarkt. Ich war letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt und habe gedacht, auch lieber noch ein bisschen Kultur, der ist nicht so schön. Aber ja,
genau.
Auch das gehört zu. Sieh die an, sehen. Ein geiler Spruch, finde ich.
Ja, also fand ich auch vom Marketing her wirklich klasse. Und ich finde, warum ich das Thema mitgebracht habe, aus musikalischer Sicht ist das tatsächlich so eine Underdog-Stadt. Also viele haben die wirklich nicht auf dem Schirm als Musikstadt. Und wenn, dann kennen sie maximal noch Kraftklub. Über die sprechen wir heute auch, natürlich. Aber das ist nicht das Einzige. Und ich denke, da ist viel drin, viel von den Themen, die wir hier häufig besprechen, viele MusikerInnen, viel Kreativität ab von den normalen Hörgewohnheiten vielleicht, die aber alle dann die Grundlage schaffen für so Bands wie zum Beispiel Kraftklub oder Blond später. Genau.
Ich freue mich total, weil ich habe dieses Jahr zusammen mit meinem Kind und mit einem ehemaligen Angestellten vom Gasometer ein Pubquiz gemacht.
Ja.
In der Stadt.
Okay.
Und da war das Thema auch Chemnitz. Und natürlich mussten wir über die Chemnitzer Musikszene sprechen. Da habe ich einige Perlen zusammengetragen, bis hin zu Gudrun Lange und Kaktus.
Okay.
Also ich bin nicht ganz unvorbereitet.
Aber da bin ich gespannt, was du vielleicht noch an Prähistorie zu bieten hast, die ich nicht auf dem Schirm habe.
Ich habe Scheußlichkeiten dabei.
Na, ich würde vielleicht mal mit einem Projekt starten, was mit Musik gar nichts zu tun hat, was aus dem Kunstbereich kommt und für manche, die da ein bisschen gebildet sind, vielleicht was sagt, und zwar das Projekt Clara Mosch. Sagt dir das was? Was weißt du denn so?
Also ich weiß es, ich kenne es nur am Rande, aber Clara Mosch ist mir ein Begriff, weil mir das so in meiner Karriere als Museumsgängerin auch immer mal wieder untergekommen ist.
Ja, genau. Na, das ist ein bisschen interessant. Also man muss dazu sagen, Chemnitz ist keine von diesen bekannten Städten, die irgendwie eine Kunsthochschule oder eine Musikhochschule haben oder so. Die war immer sehr industriell geprägt und war immer ja eher, ich würde sagen, bodenständig mit einer technischen Universität und hat jetzt für Kunst- und Kulturliebehaberinnen zwar was wie Museen und Opernhäuser oder ein Opernhaus zu bieten gehabt, aber jetzt keine eigene künstlerische Ausbildung. Und das prägt, glaube ich, viel in der Stadt und hat auch in dieser Stadt viel geprägt.
Aber es gibt ja trotzdem Kunst, die von dort kommt. Also alles, was so um die Galerie oben sich bewegt, das waren doch alles Chemnitzer, oder täusche ich mich, ChemnitzerInnen?
Genau, und da kommt eben auch Clara Mosch zum Spiel, weil die Galerie oben benutzt haben. Die haben sich in den 70ern, also ich glaube 77, gegründet als, naja, ich würde sagen, heute würde man vielleicht von einer KünstlerInnen-Galerie oder einer Produzentengalerie sprechen. Also das heißt, die haben selber, war eine Gruppe von 4, 5 Leuten, die haben selber Kunst gemacht und die haben gesagt, okay, wir finden im Kunstbetrieb nicht statt oder in den staatlich geprägten Kulturbetrieben nicht statt, wir gründen jetzt eine eigene Galerie. Und dann haben sie eben in dieser besprochenen Galerie oben ihre erste Ausstellung eröffnet. Dann wurden sie irgendwie gerüchteweise zum Kulturamt, ich weiß nicht, wie genau die staatlichen Strukturen hießen, zitiert. Und dann wurde ihnen gesagt, nee, so können sie das aber nicht machen. Sie sind ja hier nicht eingetragen oder irgendwie offiziell. Mhm. Und dann haben die angeguckt und haben gesagt, ja, aber wir haben das ja jetzt gemacht. Ja, ist ja jetzt auf. Und wir haben ja eben auch... Also der Name Clara Mosch suggeriert ja erstmal eine Frau und das soll auch so sein, also es soll bewusst nebulös quasi eine Persona aufbauen, aber eigentlich sind das wohl die Vor- bzw. Nachnamen der beteiligten KünstlerInnen gewesen.
Ah ja, Morgner, genau.
Genau, also Morgner und habe ich leider schon wieder vergessen, wie die anderen hießen. Aber das hat bewusst eben ja mit so ein bisschen ein Verschaukeln der staatlichen Organe gehabt. Und so ein bisschen kreativen Freiraum ausleben. Also immer erst mal das machen, wo man denkt, das könnte man ja mal machen, was jetzt nicht so, also es hatte ja keiner in so einer DDR-Kulturautorität irgendwie auf dem Plan gehabt, okay, da könnte jemand kommen, könnte eine eigene Galerie aufmachen. So, demzufolge war es jetzt auch nicht offiziell verboten. Gewünscht war es sicher auch nicht, wie die Reaktion gezeigt hat. Aber das ist so das Spannende, also dass die ganz viel, also sie haben auch nicht nur Ausstellungen gemacht, die haben auch Aktionskunst gemacht, die haben Videokunst gemacht und ja, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Und das fand ich so ein bisschen das Interessante, so diese Attitüde zu sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir gehen können und was wir machen können. Genau.
Okay, jetzt, wo du sagst, es ist alles auch schon eine Weile her, erinnere ich mich da wieder dran, dass es da in diesem Umkreis eine Menge gegeben hat, was eigentlich ganz, ganz frisch gewesen ist. Und ja, ich glaube, auch von der Herangehensweise her habe ich das eigentlich immer gutiert.
Genau.
Wenn es halt neben dem, was man so erwartet, ne, also ich sag mal so diese Dresden-Kunst, ne, so dieses bisschen barocke Gesetzte, dass es da halt auch noch eine andere Szene gibt.
Genau, und ich glaube, das ist was so als Thema und als Grundlage viele nachher inspiriert hat. Genau das, was du sagst, also da nicht im Fokus zu stehen, da gibt es keine Erwartungshaltung, wie Kunst aus Chemnitz oder Musik dann später aus Chemnitz sein muss oder aus Karl-Marx-Stadt, sondern da frisch ranzugehen und das hat eben auch die KünstlerInnen befreit. Und dann kommen wir auch schon zur ersten, und da tue ich mir schwer zu sagen Band, du wirst schon schmunzeln, weil ich dir schon häufiger versucht habe unterzujubeln, nämlich die Künstlergruppe AG Geige.
Was heißt denn unterjubeln? Ich habe für AG Geige in unserem kleinen Postfach da, in unserem kleinen Streaming-Server ein eigenes Genre schaffen müssen mit Dadaismus. Ich habe gerade mal geguckt, es steht zwischen Classic Heavy Metal und Dark Ambient, hat sich AG Geige eingenistet.
Sehr schön, sehr schön. Die haben auf jeden Fall diesen Ansatz, wir machen das jetzt erstmal, den haben die völlig verinnerlicht. Und dazu muss man sagen, die MitgliederInnen dieser Band, die kommen alle aus ein bisschen unterschiedlichen Backgrounds, aber haben in der Regel kaum eine wirklich ernsthafte künstlerische Ausbildung genossen, sondern sind eher so im Kulturbetrieb zu Hause geworden. Also du hast schon den Namen Kummer genannt. Da gibt es ein Ehepaar, nämlich die Ina und Jan Kummer, die in der Band eine wichtige Rolle eingenommen haben, die zum Beispiel beide so aus diesem Theater, beziehungsweise, also er war wohl eher Ausstatter bei Theater und Film oder Fernsehen kommen, also gar nicht so sehr im künstlerischen Bereich, sondern eher dann so in diesem handwerklich ausführenden Bereich. Dann gibt es Frank Brettschneider und den Thorsten Eckhardt, beziehungsweise später dann Olaf Bender. Die sind mehr oder weniger, und das sagen sie auch, Autodidakten, beziehungsweise ein anderes Wort, was da häufig fällt, sind Dilettanten. Und das meinen die im allerkreativsten und im aller, ja, neugierigsten Sinne des Wortes.
Naja, also ich habe diese Auftritte vor Augen, ne, die man ja auch jetzt noch auf YouTube nachschauen kann. Da passt tatsächlich Dilettantismus, weil da ja viel selber gebastelt worden ist und überhaupt nicht mit künstlerischem Pathos vorgetragen.
Genau, also da geht es eben vor allem um ja, kreatives Ausloten, Experimentieren. Und das ist ja was, was uns in diesem Podcast schon häufiger untergekommen ist. Also ich denke da sehr stark an die Folge mit Manja D., Malaria, Gudrun Gut, Beate Bartel und so weiter, die in einer ähnlichen Zeit, also in den 80ern in Berlin, einen ähnlichen Ansatz verfolgt haben. Also wo viele sich künstlerisch betätigt haben, schon auch mit dem Anspruch, jetzt nicht nur Musik zu machen, sondern verschiedene Bereiche wie Design, Mode, Gestaltung und auch Bühne für sich als Medium zu entdecken. Und das aber frei von Konventionen und von irgendwelchen Sachen, die in Kunsthochschulen erzählt werden, sondern einfach nur so, wie sie das für richtig gehalten haben, wie sie das ausloten und experimentieren wollten. Und das ist was, was bei AG Geige sehr stark im Vordergrund steht. Ich hatte dir gerade noch einen Link geschickt. Das siehst du mal, und das werden wir dann irgendwie verlinken für die Shownotes. Das siehst du ein Bühnenbild, also ein Foto, wie die Mitglieder auf der Bühne stehen und welche Kostüme sie tragen. Und das ist einfach herrlich. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich tue mich da schwer, das als Band einzuordnen, weil die eigentlich mehr ein Kunstprojekt oder ein Performance-Kunstprojekt waren als eine reine Band. Also die haben Musik gemacht, ja. Und das war eine wichtige Ausdrucksform, aber die haben eben auch mit Kostümen, mit Videokunst und mit ja, Texten gearbeitet. Also es gibt auch ein Gedicht bzw. Textband, den sie veröffentlicht haben. Es gibt wohl einige Mitschnitte, einige Videos von Auftritten, wo eben auch so Visuals eine Rolle gespielt haben, die sie selber mit einfachstem Equipment gedreht haben, und eben Kostüme waren eine ganz wichtige Rolle.
Wir hatten uns das gemeinsam angeguckt, mein Kind und ich, als wir uns auf das Pub-Quiz vorbereitet haben, weil na klar musste AG Geige da irgendwie mit untergebracht werden, schon weil ja die Kummers irgendwie nicht nur ihre Kinder ausgebreitet haben, sondern ja auch sonst überall sehr tief drin stecken. Und ich glaube, diese Bühnenshow, die ja eigentlich keine war, die haben ja einfach nur ihre selbst gebastelten Instrumente gehabt und diese selber zusammengestellten Kostüme und sind dann irgendwie so ein bisschen bedeutungsschwanger über die Bühne gestiegen. Das war ja irgendwie so ganz eigenartig, wie das alles nicht zusammengepasst hat. Ich glaube, deswegen habe ich da auch das Dadaismus-Label draufgeklebt.
Aber das ist ja auch genau richtig. Also die orientieren, also haben sich schon bewusst an Strömungen wie dem Dadaismus orientiert, auch an Bands im Westen, die, sagen wir mal, in einem ähnlichen Bereich zu Hause waren und die ähnlich experimentell waren. Also die haben ja nicht völlig in der Blase gelebt. Die haben schon Zugriff auf Musik gehabt, Zugriff auf Literatur gehabt und haben das schon bewusst auch gemacht und gleichzeitig aber auch bewusst experimentiert und ja, sich nicht an einem Kanon irgendwie gehalten, ne?
Und ich habe mich halt jetzt gefragt, was im Prinzip diese 80er Jahre experimentelle Szene in Berlin-West von der in Sachsen-Ost unterschieden hat. Also ob da nicht einfach ganz unterschiedliche Leute hingegangen sind. Ich habe es ja knapp verpasst. Ich habe
Ja.
90 tatsächlich angefangen, irgendwie auf den Saal zu gehen. Und da war zwar sicherlich das Gefühl DDR noch da, also
Ja.
so lange, bis irgendwie die letzte ehemalige Turnhalle ihre Klos zumindest ein bisschen aufpoliert hatte. Das dauerte ein paar Jahre, war das ja gefühlt noch DDR, aber von den Bands ein bisschen anders. Und ich denke, das, was ich da auch auf Video gesehen habe, wie AG Geige aufgetreten ist, das hätte ich gerne eigentlich auch in diesem DDR-Zusammenhang gesehen, weil so dieses dem Publikum irgendwas vorwerfen, was du komplett erstmal nicht verarbeiten kannst, weil Bild und Ton und Text so völlig neben der Spur sind und das aber halt auch vorzutragen, ohne auf das Publikum wirklich einzugehen, ne, sondern wie quasi auch einfach nur zu agieren, als würde man was aufführen. Das finde ich total spannend. Es hat mir auch großen Spaß bereitet, wenn ich das gesehen habe.
Ja, na, das glaube ich sofort. Ich weiß natürlich, ich bin noch viel jünger als du, ich weiß erst recht nicht, wie das war. Ich habe aber versucht, das nochmal ein bisschen auch rauszufinden. Also es gibt einen ganz spannenden Podcast also aus der Speckfettkuchen-Podcast-Serie mit Mo Gauder, wo er Lutz Schramm getroffen hat. Und Lutz Schramm ist in Anführungsstrichen Radio-DJ bei DT64, einem wichtigen Jugendsender der DDR gewesen. Und der hat sich immer zur Aufgabe gemacht, interessante Bands vorzustellen, auch Bands, die so gut wie gar nicht bekannt waren, beziehungsweise keine sogenannte Spielerlaubnis hatten. Und
Der hat das Paroktikum moderiert, ne?
genau, genau.
Wenn ich mich entsinne, ja. Das war eine coole Sendung. Die habe ich geliebt, also auch zu DDR-Zeiten schon, weil du tatsächlich die Möglichkeit hattest, über den Tellerrand rauszugucken. Jetzt nicht nur was Westen angeht, sondern auch was einfach Ideen, was Kreativität angeht.
Genau. Und der erzählt eben sehr stark, dass es dann einen riesigen Bedarf, vor allem dann eben Mitte, Ende der 80er gab, an Sachen, die jetzt außerhalb von den üblichen Bands stattgefunden haben, die so im staatlichen Kanon unterwegs waren. Und der hat zum Beispiel eine ganze Sendung über AG Geiger und ihr erstes eigenes Release gemacht. Muss man nochmal dazu sagen, in der DDR durften ja Bands erstens nur live spielen, wenn sie eine Spielerlaubnis hatten, und veröffentlichen eigentlich nur bei einem Label, nämlich beim staatlichen Label. Und AG Geiger hatte nichts davon, und live aufgetreten sind sie auch erstmal nicht, und veröffentlicht haben sie auf, ja, in Anführungsstrichen, ihrem eigenen Label. Also Frank Brettschneider hat ein DIY-Label gegründet, und sie haben einfach auf OVO-Kassetten ihre Tracks vervielfältigt, die sie produziert hatten, und haben die quasi, ja, ich würde sagen, illegal verkauft an Leute, die sie haben wollten. Und das hat wohl laut Aussage der Band dazu geführt, dass sie relativ schnell eine Bekanntheit in der Republik erlangt hatten, aber gar nicht live spielen durften. Und dass sie auch mit dem Produzieren dieser Kassetten gar nicht so richtig hinterhergekommen sind. Also ich meine, vielleicht haben die am Ende 100, 200 Kassetten davon verkauft, was ja aber dann trotzdem ein immenser Aufwand ist, so im Eigenbetrieb. Dann hatten sie das Problem, dass sie dann auch eben bei DT64 gelandet sind, wo irgendwie so eine Kassette gelandet war. Und dann war der Bedarf noch viel höher und sie hatten immer noch keine Spielerlaubnis.
Ja, du musstest ja damals vorspielen vor irgendeiner Jury, und die haben dann entschieden, ob das wertvoll genug ist oder nicht. Da hat ganz schöner Schronek hat dann auf Drittserlaubnis bekommen, weil es halt im Zweifelsfall gefällig war. Aber wenn es die Jury nicht verstehen wollte, dann haben sie dir das halt mitgeteilt.
Genau, na, pass auf, da gibt es eine total witzige Geschichte. Sie haben lange zu tun gehabt, da so eine Jury irgendwie zusammenzukriegen, aber es hat sich niemand gefunden, der das beurteilen konnte oder wollte. Und dann ist aus dem Umfeld jemand auf die Idee gekommen, die niedrigste Einstiegshürde, um so eine Erlaubnis zu bekommen, ist, schlagt doch vor, ihr bewerbt euch als, halte ich fest, Volkskunstkollektiv.
Leck mich am Arsch.
Und das hat tatsächlich funktioniert. Sie sind dann Volkskunstkollektiv mit, ich glaube, besonderer Auszeichnung oder besonderer Qualität geworden, und dann durften sie auftreten.
Ja, aber ehrlich gesagt, also so ein Volk, was das als Volkskunst hat, einfach sich durchzuprobieren und zu gucken, was passiert, das hätte ich auch gerne.
Ja, eigentlich spricht das ja für das Volk, ne? Also es ist total spannend. Ich würde sagen, wir haben jetzt aber genug geredet.
Ja, ich bin jetzt echt gespannt, welche Perle du dir ausgesucht hast.
Diese Volkskunst nochmal an. Wir hören das Lied Maximale Gier vom Album Trickbeat.
Oh ja, ehrlich?
Ja.
Nein.
Ein Kaufhaus müsste mein sein. Im fünften Stock diese schwarzen Glaskoffer. Im Erdgeschoss gelbe hohe Socken und Hirschbeutel. Im zwölften alles voll von Studentenkutten. Eine Größe passend für alle. Ein Kaufhaus müsste mein sein. Ich hätte große Pläne. Riesige Schwingtüren pressen die Leute automatisch rein. Wie fette, schwarze Suppe. Geleitet von verstopften Verkäuferinnen zu den enormen Fahrstuhlschächten.
Kurze Atempause. Genau das, weil ich liebe dieses Lied, und genau das haben wir natürlich auch ins Pubquiz gezerrt, weil die Frage nach gelben hohen Socken einfach, ich lieb's.
Achso, ich dachte.
Ich musste den Leuten dort erklären, was Hirschbeutel sind. Es waren ja alle alt genug und auch nicht alle aus dem Osten.
Das wäre meine Frage gewesen nach dem Hirschbeutel, weil du mir das ja schon häufiger erklärt hast. Genau, deswegen musste ich da sehr lachen, als ich die verschiedenen Lieder durchgehört habe und dann bei dem hängen geblieben bin.
Naja, es ist musikalisch halt ziemlich cool, ne? Die anderen sind ja viel experimenteller auch. Dann ist halt einfach der Text. Das ist, es hilft gegen schlechte Laune wirklich.
Ich finde es besonders spannend, also musikalisch und textlich. Musikalisch finde ich das spannend, weil wenn es in der DDR sowas wie eine neue deutsche Welle gegeben hätte, dann wären dies hier nicht ganz gewesen, aber schon irgendwie nah dran. Also zumindest so, ne? Also sie spielen ja mit dieser ein bisschen verspielten Rhythmen und Melodien und brechen es dann aber auch wieder auf. Und textlich ist es einfach nur ganz große Satire und ganz großes Kino. Also im Osten irgendwie ein Lied über ein Kaufhaus zu machen und eigentlich so einen Konsumtempel zu feiern, aber in dem gibt es dann nichts außer Studentenkutten, eine Größe für alle und gelbe Socken und.
Aber Hirschbeutel musste sie selber machen und Studentenkutten war jetzt, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres zu kriegen, meine ich.
Ja. Naja, aber also das ist auch irgendwie so eine Aussicht auf so ein Kaufhaus, die ja, also das hat ja nichts mit glitzernder Warenwelt zu tun, sondern es ist ja eigentlich Eintönigkeit, die da gefeiert wird. Und ich glaube, wenn ich da in der Einstufungskommission sitzen würde, ich würde auch einfach, also entweder lachen oder halt völlig verwirrt sein. Was wollen die mir ja dann eigentlich andrehen, ne?
Naja, vielleicht war das ja auch irgendwie so dieser Move gewesen, zu sagen, wir sind ein Volkskunstkollektiv, weil dann muss man dem Wohlwollen gegenübertreten und kann vielleicht, so wie das Kaisers neue Kleider, ich kann nicht zugeben, dass ich eigentlich mich verarscht fühle.
Ja, naja, und das machen sie aber an ganz vielen Stellen. Also zumindest so eine, also die Sachen so ins Lächerliche zu ziehen, dass man sich eigentlich nur verarscht vorkommen kann. So, ne? Also ich glaube, ich finde es einfach nur klasse, ganz große Klasse. Kann man immer nur feiern und ich finde, es wissen viel zu wenige Menschen über dieses Projekt.
Das stimmt, ja. Also, und man kann also die Trickbeat zumindest heute noch kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie letztlich auf Bandcamp erstanden habe oder auf Cubas.
Na, die ist.
Also,
also es gibt zwei Alben, die es, glaube ich, noch gibt. Und zwar ist die Yachtclub und Buchtellen. Ich glaube, das zweite Album ist nochmal wieder neu erschienen, vor wenigen Jahren erst, vor 2, 3, 4 Jahren. Und die Trickbeat ist meines Wissens nach im Original auf Amiga erschienen gewesen und dann später in den 90ern nochmal auf CD wieder erschienen. Und deswegen kann man die wahrscheinlich noch kaufen.
Da hatte, glaube ich, der Kummer das nochmal gemacht, irgendwie zugunsten vom Atomino oder so. Glaube ich, gab es da nochmal so eine Pressung.
Genau, dann lass uns aber mal in der Geschichte weitergehen, weil wir sind ja erst am Anfang. Dieses Projekt, das war irgendwie.
Das wird heute eine lange Folge.
Dann mal gucken. Das Projekt, wie gesagt, das ist so um 86, 85, 86 hat sich das so ein bisschen entwickelt. Die sagen immer, wenn man so Interviews hört, wir haben eigentlich nur Hausmusik gemacht. Also sie haben sich irgendwo getroffen, bei Frank Brettschneider zum Beispiel zu Hause, haben angefangen, ja, zu experimentieren, zu spielen. Frank Brettschneider hat dann Sachen mitgeschnitten und hat sie dann hinterher zu Songs arrangiert und zusammengeschnitten. Das ist so ein bisschen die Genese, ne? Also sie haben schon alle immer wieder auch neues Material mitgebracht und haben das dann immer wieder so miteinander geprobt und gespielt und experimentiert. Und vor allem auch das, was wir jetzt hatten, so dieses Texte oder diese Texte und dieses Spielen mit dem, was ja dieses vielleicht in Anführungsstrichen schon im Untergang befindliche System so an Absurditäten hervorbringt, auch sprachlicher Natur. Das hat sie dann auch viel angetrieben, aber dann gab es halt ein Problem. Und das Problem hieß, dann kam die Wende. Und wenn man so Interviews mit den Bandmitgliedern hört, dann wird einem das sehr bewusst, dass sie erstens, glaube ich, ein inhaltliches Problem hatten, weil dann vieles von dem, was sie textlich verarbeitet haben, einfach weggefallen ist. Also Jan Kummer hat mal im Interview gesagt, ja, gegen die Satire, die so ein Regime wie die DDR zu bieten hat, da kann halt so eine Demokratie nicht mithalten. Und dann hatten sie ein zweites Problem, das hieß einfach Musikmarkt. Also keiner von denen hat so richtig gewusst, wie man mit Musik Geld verdient und wie man in so einem Markt besteht, also mit Tourneen, mit Plattenverträgen und dann auch mit dem Betrieb an sich. Und da waren sie sich dann relativ schnell einig. Also ich glaube, offiziell aufgelöst haben sich 93, aber sie waren sich relativ schnell einig, dass sie da künstlerisch wohl an einem Ende sind, mit dem Projekt zumindest und auch was so diesen Kunstbetrieb oder Kulturbetrieb angeht.
Ich glaube, das liegt auch sicherlich daran, dass die zwar ein bisschen gemuckt haben zu DDR-Zeiten und ein paar Auftritte haben wollten, auch Aber dass es, glaube ich, auch nicht ihr Ziel gewesen ist, das so zu kommerzialisieren, dass sie davon leben können.
Genau. Was dann aber passiert ist, ist eigentlich viel spannender, weil ich glaube, das war am Ende sogar gut, dass sie sich aufgelöst haben, weil es sind nämlich unfassbar viele Sachen aus dieser Keimzelle entstanden. Und ich gebe dir jetzt mal einen Schnelldurchlauf und dann gehen wir mal nochmal ins Detail. Der Schnelldurchlauf geht wie folgt. Ich fange mal bei Frank Brettschneider an und Olaf Bender. Olaf Bender war relativ spät dazugekommen, so 88, 89, und hat auch viel Synthesizer Elektronik gespielt. Die beiden zusammen haben sich dann nach der Wende sehr stark auf elektronische Musik, vor allem auf Techno und Minimal Techno fokussiert. Und Frank Brettschneider ist einer der wichtigsten Künstler im Minimal Techno geworden, hat auf vielen internationalen Labels veröffentlicht und hat mit vielen internationalen Künstlerinnen zusammengearbeitet. Und er hat zusammen mit Olaf Bender in Chemnitz nach der Wende dann ein Label gegründet für Minimal Techno, das Label Raster. Und das ist eins der wichtigsten Label für dieses Genre geworden, neben ein paar anderen großen Namen wie A-Level und Mel Plateau. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Vermächtnis. Also Frank Brettschneider macht bis heute Musik unter seinem eigenen Namen und Olaf Bender leitet bis heute das Label Raster. Und dann kommt noch eine zweite Person ins Spiel, nämlich Carsten Nicolai, auch in Chemnitz geboren. Ist bildender Künstler, hat sich schon zu DDR-Zeiten als bildender Künstler engagiert und nach der Wende dann vor allem im Bereich Medienkunst viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und der hat auch irgendwann in Chemnitz sein eigenes Label gegründet, eigentlich vor allem um sein eigenes Projekt Alva Noto zu promoten. Und der ist dann auch, also neben seinen Medieninstallationen und bildender Kunst, ist er dann auch im Minimal Techno aktiv geworden. Und hat dann mit sehr wichtigen internationalen Künstlern auch wieder zusammengearbeitet. Einer davon wird dir was sagen, das ist nämlich Ryuichi Sakamoto, der bei Yellow Magic Orchestra eine wichtige Rolle gespielt hat, eine Band, die wir hier auch schon ausführlich hatten. Und die haben irgendwann zusammen, also Bender und Brettschneider hatten das Label Raster, der Carsten Nicolai hatte das Label No Tone, also das hieß, glaube ich, offiziell Archiv für Ton und Nicht-Ton. Und die haben sich irgendwann zusammengeschlossen und haben Raster Noton gegründet, was dann eben so diesen großen Bekanntheitsgrad hatte. Und eine dritte Person, das ist der Jan Kummer, den wir auch schon angesprochen hatten. Der hat dann in den 90ern sich aus der Musik erstmal als Künstler zurückgezogen, ist selber mehr in die bildende Kunst gegangen und da vor allem malerisch aktiv geworden. Aber was er vor allem gemacht hat, er ist als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kulturschaffender in Chemnitz bekannt geworden. Also er hat einen bekannten Club, den hast du schon mal genannt, das Atomino gegründet. Und er hat vor allem auch lange Zeit einen Plattenladen betrieben, das Kiosk. Und das wiederum war eine wichtige Anlaufstelle für ganz viele andere KünstlerInnen dann später.
Also bis heute, ne, selbst fürs Kulturhauptstadtjahr hat er ja trotzdem auch Dinge mit eingebracht.
Genau.
Und seine Ex-Frau ja auch, also irgendwie die sind einfach der Stadt erhalten geblieben.
Genau.
Gott sei Dank.
genau. Also das ist so ein bisschen so der Mini-Kosmos und da sind wir jetzt, sagen wir mal, historisch erstmal bei Mitte der 90er Jahre. Das ist so ein bisschen der Mini-Kosmos, der sich da aufgemacht hat. Also von Kunst, bildende Kunst und experimentelle Musik hin zu ja, internationaler Reputation auch. Also gerade Carsten Nicolai ist wirklich einer der bildenden Künstler Deutschlands, der auf der Documenta und der Biennale in Venedig vertreten war und der wirklich auch, wie gesagt, also er hat mit Sakamoto, hat er, glaube ich, 6 oder 7 Studioalben gemacht und auch mit ganz vielen anderen KünstlerInnen. Und auch auf dem Raster-Noton-Label haben Künstlerinnen aus aller Welt ihre Werke veröffentlicht und die haben wirklich eine Riesenreputation erreicht, weil sie sich auf eine Sache fokussiert haben, also aus diesem Interesse und dieser Neugier für Musik, dann was entwickelt haben in der Nische, die unglaublich ja, weitreichende Anerkennung erreicht hat. Um das vielleicht mal ein bisschen klar zu machen, würde ich gerne ein Stück spielen, und zwar von Frank Brettschneider, wenn du da Lust drauf hast.
Ja, unbedingt.
Genau. Und das Stück heißt Evening News aus dem Album Pounding. Das ist jetzt nicht ganz so aus den 90ern, sondern das ist 2024 erschienen. Aber es gibt uns einen ganz guten Eindruck. Und vor allem hat das eine Referenz, falls das jemand nochmal nachhören möchte, zu dem Sakamoto-Solo-Album von 82, B2 Unit. Da haben wir das in dem Podcast, da haben wir das auch besprochen, dass es da eine Verbindung zwischen den zwei Stücken gibt. Deswegen würde ich jetzt gerne dieses Stück noch spielen. Ready to go.
cool. Ich fürchte, ich muss jetzt noch, noch ein Genre einführen und okay, noch mehr Zeug kaufen. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist ganz anders als das, was wir vorher gehört haben. Aber es speist sich schon so ein bisschen aus zumindest dem technischen Interesse. Also, ja. Ich weiß nicht, was so deine Idee oder deine Gedanken dazu waren.
Naja, also das Erste, was ich gedacht habe, war, also noch cool, inwiefern unterscheidet sich das eigentlich jetzt von Völlag Zeut, das wir ja gehört hatten, dass wir so in Krautrock eingeordnet hatten, weil so dieses Minimalistische, das ähnelt sich ja ein bisschen. Es hat weniger Flow vielleicht.
Ja.
Aber es geht so in eine ähnliche Richtung. Also das sind, glaube ich, auch Songs, viel Spaß dann beim Zusammenschneiden, die ja erst wirklich interessant werden, wenn man die halt mehr als anderthalb Minuten gehört hat, sondern wenn man nach 3 Minuten denkt, es ändert sich so ein bisschen, es ist immer noch cool, aber es hat halt so eine Tragweite über eine lange Strecke.
Genau, genau. Und das ist auch eine der Spezialitäten, finde ich, vor allem bei Frank Brettschneider, der ist sehr technisch. Und technisch heißt aber, der arbeitet mit sehr viel Planung und sehr viel Tiefgang daran, dass sich so ein Stück eben entwickelt. Vor allem auch, also er hat unglaublich viele, finde ich immer, unglaublich viele rhythmische Elemente, die übereinander liegen, die so Schicht für Schicht aufgetragen sind und die aber Sinn ergeben und die einem dann eben so ganz langsam durch so ein Stück tragen. Und man nur ganz langsam merkt, dass es anders wird. Ganz interessant ist auch bei so Alben wie Pounding zum Beispiel, dass man teilweise auch diesen Übergang von Titel zu Titel, also dass der, man hört schon, dass es da einen Unterschied gibt, aber der ist so minimal und trägt so rein, dass selbst das dann fließend wird. Also wie eben bei einem Rave, wo man stundenlang das Gefühl hat, da läuft immer noch ein Song. Ne? Und da ist er sehr technisch versiert dabei.
Aber das hat ja so eine Qualität, die kannst du, glaube ich, überall anbringen und die wird, glaube ich, auch nicht alt.
Genau, genau. Also es gibt ganz viele Stücke von ihm, die aus meiner Sicht auch, also egal, ob er die 95 produziert hat oder jetzt eben 2024, die trotzdem sehr aktuell oder, ja, wie du sagst, nicht alt werden.
Und gibt es dafür eine Szene? Weil ich denke mal, so richtig im Club, also im Berghain eher nicht, weil das würde die Leute, glaube ich, verstören.
Na, nicht unbedingt. Also das Interessante ist eigentlich nicht nur bei ihm, sondern bei dieser ganzen Szene auch um Olaf Bender, Carsten Nicolai und dem Raster Noton-Label und ein paar anderen Labels, die es noch so gibt in dieser Welt. Also es gibt schon eine Szene an Leuten, die genau an dieser Schnittstelle sind. Also die teilweise Musik machen, die schon auch clubtauglich ist und teilweise dann aber auch rüberschwappen in diesen Konzeptkunstbereich. Also gerade Carsten Nicolai tritt eigentlich vor allem in Museen auf und in diesem Konzeptkunstbereich. Frank Brettschneider ist wieder eher jemand, der ja wirklich, also der macht Releases über klassische Alben und tritt dann auch mal in Clubs auf. Ist aber gerade so an der Schwelle und dieses Label Raster Noton, die versammelt eigentlich so eine ganze Mannschaft an KünstlerInnen, die genau an dieser Grenze sind. Also wo es einerseits wichtig ist, dass alle Releases in Anführungsstrichen Kunstwerke sind. Also da geht es meistens darum auch, wie das ganze Plattendesign ist. Da geht es um Typografie, um Gestaltung, um so eine ganze Sprache, sodass sowas eben auch in einem Kunstbereich funktionieren kann. Und gleichzeitig sind da aber auch einfach KünstlerInnen dabei, die im Club stattfinden. Also gerade so diese Schnittstelle bedienen die da. Und da gibt es schon, ja, also da gibt es eine ganze Szene dafür.
Das ist spannend. Also ich habe immer das Gefühl, man hat trotzdem mehr verpasst als schon erlebt, auch wenn ich dann irgendwie denke, ich habe schon eine Menge gesehen.
ich finde es interessanter, dass die eben auch alle aus so einem, mit so einer unglaublichen Kreativität kommen und aus so einem Bereich, ne, diesem Anführungsstrichen Dilettantismus, also die kennen keine Grenzen, sondern die entscheiden einfach, was für ihre Kunst gerade das Richtige ist. Und wenn es da dazugehört, zum Beispiel eben über Gestaltung, über Bühnenbild oder eben musikalisch, sich weiterzuentwickeln, dann machen sie das einfach. Also auch Alva Noto, also Carsten Nicolai, der hat ganz viele Sachen, also von Konzeptalben, wo er über 4, 5 Alben ein Thema behandelt, bis hin zu eben Ausstellungen auf großen Kunst, zu großen Kunstbiennalen. Da ist irgendwie eine ganz große Bandbreite dabei und er lässt sich da nicht einschränken. Also er ist nicht einfach nur Musiker oder einfach nur bildender Künstler, sondern da findet eben ganz viel statt. Und wenn er ein Interesse hat, eine Kollaboration mit anderen Musikern zu machen, dann macht er das. Und wenn er eher im Kunstbereich unterwegs ist, dann macht er das. Und das finde ich das Spannende, wo ich auch so ein bisschen die Linie von eben AG Geige hin zu den Sachen sehe, die sie dann jeweils individuell gemacht haben.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob du der Meinung bist, dass quasi diese Geschichte als verkappte Volkskunstband oder Volkskunstensemble, ob das sozusagen Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie die mit Kunst umgehen heute?
Ja, also wie gesagt, ich denke, da ist vor allem dieser Aspekt, wir machen selber und wir machen das, was wir künstlerisch für richtig halten. Also wenn man Interviews mit denen liest oder hört, dann kann man teilweise den Eindruck haben, die sind arrogant oder sie wissen einfach ganz genau, was sie wollen. Und ich glaube, es ist vor allem das Letztere. Also die wissen sehr genau, was sie wollen und haben über die Jahrzehnte gelernt, das eben so auszudifferenzieren und sich da keine Grenzen zu setzen. Jan Kummer hat es mal in einem Interview gesagt, er fühlt sich am allerwohlsten, wenn er was macht, wo das Gefühl ist, macht er zum ersten Mal. Also ne, immer wieder dieses Neue entdecken und neugierig sein.
Ich finde das irgendwie ganz, ganz witzig, weil du, wir haben jetzt ganz am Anfang gesagt, wir haben jetzt sozusagen ein Jahr geschafft mit Podcasten. Und ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, die machen das, was sie für richtig halten. Das hatten wir das letzte Mal bei Igor schon. Ich glaube, mittlerweile kristallisiert sich so raus, auf welchen Schienen wir unterwegs sind,
ja.
Was wir so quotieren. Vielleicht wir haben also für mich selber auch so ein bisschen lesbar, was eigentlich, wenn mich jemand fragt, was ich für Musik höre, was man da eher antworten kann.
Ja, das kann gut sein. Und ich möchte aber auf dem Pfad noch gar nicht aufhören. Wir sind da immer noch nicht, wir stecken eigentlich immer noch in den 90ern fest. Böse Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Schicksal vieler Menschen.
Da hat sich aber noch was in Chemnitz entwickelt, was man gar nicht so, also was vielleicht im ersten Moment gar nicht so offensichtlich ist, auf den zweiten Blick aber sehr viel Sinn macht, nämlich auch eine sehr stark DIY geprägte Szene. Und zwar Hip-Hop hat sich sehr stark in Chemnitz entwickelt. Manche sprechen sogar davon, dass das irgendwie eine Zeit lang so eine heimliche Hip-Hop-Hauptstadt war, völlig unterm Radar zwischen Hamburg und Stuttgart sozusagen.
Naja, im Grunde genommen ja schon in den 80ern, als die ersten Breakdancer sich da zusammengefunden hatten.
Genau.
Das hat ja da, glaube ich, seinen Ursprung. Ne? Da war Chemnitz schon die Stadt, oder Karl-Marx-Stadt, schon die Stadt gewesen.
Das Interessante ist, ich muss zugeben, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen holprig wirkt, ich bin nicht so der große Kenner des Hip-Hop. Aber was ich gelernt habe über die Recherche ist, dass für viele wohl dieser eine Film
Beat Street.
Genau. Die große Wendung war, weil der wohl auch in der DDR gespielt wurde und der hat für viele irgendwie extrem viel bewegt, so ein Erweckungsmoment sozusagen.
Na, der durfte gespielt werden, weil Harry Belafonte mitgespielt hat und das war ja ein Freund der DDR gewesen. Der okay. hatte, also ich habe den zu DDR-Zeiten in Chemnitz gesehen, also Karl-Marx-Stadt. Da ging es schon irgendwie darum, dass halt auch diese Breakdance-Kultur und diese Graffiti-Kultur quasi sich entwickelt hat und wie die angesehen wurde, auch nämlich schräg und dass dann so Leute um Harry Belafonte herum dann am Ende dann ein großes Kunstprojekt rausgeschnitzt haben und gezeigt haben, dass auch das Teil in einer Hochkultur oder einer anerkannten Kultur sein kann.
Okay.
Und das war halt eine Menge cooler Musik. Es war halt viel an Graffiti zu sehen, viel an Breakdance zu sehen und das hat die Leute einfach, denke ich, schon mitgerissen, weil es cool war.
Ja. Ja, und was ich so gelernt habe bei der Recherche, jetzt nicht nur in Chemnitz, sondern auch in anderen Städten, was viele Jugendliche begeistert hat, ist das, was du gerade kurz angesprochen hast, diese Vielfalt, also Hip-Hop. Ich glaube, wenn man in Deutschland von Hip-Hop redet, dann redet man häufig von Rap, also sprich von dem musikalischen Teil. Wenn man es aber genau nimmt, sind es ja vier Komponenten. Also Hip-Hop besteht ja aus Graffiti, aus Rap, aus Tanz und DJing. Und das ist ja was irgendwie einen ganz großen Kreis dann abholt und was vor allem auch viele Leute abgeholt hat, vor allem eben in dieser Chemnitzer-Szene, ist wieder dieser Selbermachen-Aspekt. Also ich kann eben hingehen und kann auch mit null materiellem Einsatz anfangen, Texte zu machen. Ich kann mit nahezu null materiellem Einsatz, vielleicht nicht sprayen, aber zumindest zeichnen. Oder ich kann tanzen. DJing ist ein bisschen schwieriger, aber alle anderen Sachen sind super leicht zugänglich und ich kann es selber machen. Und dann kam noch dazu durch den, also so richtig abgehoben hat es eben dann erst nach der Wende, weil dann auf einmal ja, die Grenzen nicht mehr da waren. Ne? Also musikalisch, was irgendwie die Einflüsse anging, was vielleicht auch Technik anging. Und dann gab es, das haben viele erzählt, bei denen ich da irgendwie nachgelesen habe, eben diese Phase, und das wirst du vielleicht ein bisschen besser beschreiben können, der ersten 3-4 Jahre nach der Wende, wo auch einfach in Anführungsstrichen luftleerer Raum war, also wo kreative Orte wie in Chemnitz zum Beispiel das IJZ-Talschock schon sehr zeitig entstanden sind, also alternative Kulturorte, und wo jeder auf einmal das ausprobieren konnte, was ihn interessiert hat. Also so eine, sagen wir mal, ein bisschen so die Entropie. Ne? Da öffnet sich ein Raum und auf einmal wird er gefüllt mit der Energie, die eh schon da ist. Und das hat, glaube ich, extrem viel bewegt.
Also ich glaube tatsächlich, in der Rückschau war das halt einfach so eine Zeit, da gab es noch nicht diese Einschränkungen, die es heute gibt, was weiß ich, also ich glaube, das Talschock oder so könnte heute, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber wenn du das heute aufmachen würdest, würde der Brandschutz kommen und sagen, so, liebe Leute, geht's nicht, da haben die, wenn die noch aufhaben, sicherlich auch eine lange Baugeschichte hinter sich. Ne?
Ja.
Und ich glaube einfach, dass es gärte ja trotzdem so unter der Grasnarbe, und dieses ganze Potenzial hat sich mit einmal entfaltet und halt auch in den Raum hinein entfaltet, wo auf einmal ja Sachen auch zu haben waren, wo sie leer standen, wo halt Leute auch gesagt haben, solange wir es nicht irgendwie verkloppt kriegen, dann benutzt das halt.
Genau. Und das meine ich, ne? Also da war auf einmal nicht nur räumlich physisch ein Raum da, sondern auch geistig auf einmal ein Raum da, den man füllen konnte. Und die Energie war ja da. Also die Leute hatten ja diese kreative Energie die ganze Zeit. Die war ja nicht neu, und die ist dann, konnte sich einfach frei entfalten. Und da ist dann so eine Szene relativ schnell eng miteinander geworden und hat sich da auch entwickelt über die ersten, sagen wir mal, 4-5 Jahre Nachwendezeit. Dann kommt auch wieder der Jan Kummer zum Tragen, der natürlich mit seinem Plattenladen ein wichtiger Anlaufpunkt war. Also in der Zeit, als es noch kein Internet gab, als es noch kein Spotify gab, sind dann alle, die sich für irgendwie Musik interessiert haben, bei ihm im Plattenladen aufgeschlagen. Und er hat dann eben relativ zeitig auch erkannt, dass das ein wichtiges Genre ist, und hat sich da bemüht, auch Platten ranzuholen aus dem Hip-Hop-Bereich, unter anderem neben vielen anderen Sachen.
Ich glaube, das war ja auch so ein Ding gewesen für Leute, die in die Richtung Musik gegangen sind, dass du zwar jetzt die Freiheit hattest, alles zu kaufen, du musstest nicht mehr die Oma bitten, dir irgendwelchen Kram aus dem Westen mitzubringen, von dem die keine Ahnung hatte, sondern du konntest selber hingehen und sagen, ich möchte das und das kaufen. Dann war es aber immer noch ein Beschaffungsproblem. Ich weiß auch, dass ich in den 90ern dann irgendwie, wenn ich in Großstädte gereist bin, dort als erstes irgendwo in den Platten- oder CD-Laden gegangen bin und geguckt habe, was haben die, was es halt zu Hause nicht gibt. Und das war immer eine Menge Kram.
Genau. Und da war eben jemand, der mit einem musikalischen Kenntnis einen Plattenladen betrieben hat, mindestens mal so wichtig wie eine Buchhändlerin, würde ich sagen. Also da ging es ja nicht nur um ein kommerzielles Konzept, eine Ware irgendwie zu verkaufen, sondern da ging es um was Kuratorisches, und da ging es um Zugang zu interessanten neuen Musiken, zu interessanten neuen Alben oder Singles.
Naja, das, was jetzt der YouTube-Algorithmus macht, ne, das hat irgendwie der Plattenhändler oder die Plattenhändlerin deines Vertrauens früher gemacht, ne? Nur halt mit dem Charme, dass man sich noch ein bisschen ausgetauscht hat.
Genau, ne? Und dass es noch nicht so viel gab, also dass du nicht wenn du den Song noch keine halbe Minute gehört hast, schon den nächsten vorgeschlagen kriegst, sondern du im Zweifel einen ganzen Monat lang ein Album anhören musst. Aber was viel interessanter ist, wie gesagt, die haben sich da alle getroffen, oder viele von denen haben sich da getroffen, manche haben sogar da gearbeitet. Um jetzt mal ein paar Namen zu nennen, es gibt so aus meiner Sicht, da werden jetzt Hip-Hop-Kenner sicher noch 10 andere Namen nennen können, aber es gibt ein paar wichtige Namen, die wir nennen sollten. Da ist einmal das Duo Tefla und Jalil. Die sind deutschlandweit dann bekannt geworden durch eigene Alben und durch Musik aus Chemnitz. Dann gibt es DJ Ron, der hat unter anderem für die gedjayed, aber auch für viele andere. Und dann gibt es Trettmann, der vielleicht den allermeisten bekannt ist, weil er einen größeren Impact dann auch in der Popmusik später hatte. Und der besagte Trettmann hat zum Beispiel im Plattenladen bei Kummer gearbeitet.
Ich kenne die alle, weil ich mich für das Pappquiz da auch schon durchgefühlt habe.
Na, dann wirst du auch wissen, wofür die noch bekannt sind. Wenn wir bei dieser ganzen mache ich selber und ist uns doch egal. Also die haben dann Ende der 90er was aus dem Boden gestampft, was aus meiner Sicht ja, schon fast unglaublich ist und was aber das nochmal extrem gut zusammenfasst, dieses ist uns doch egal, wir machen das jetzt einfach.
Du redest vom Splash.
Genau.
Ja.
Also falls das noch jemand nicht kennt, eins der wichtigsten oder vielleicht sogar das wichtigste Hip-Hop-Festival in Deutschland, was irgendwie ganz beschaulich, oder was heißt beschaulich, also die haben schon in der ersten Auflage in einem kleinen ranzigen Club, den sie irgendwie sich besorgt hatten, haben sie schon 1300 Leute aus ganz Deutschland zusammenbekommen. Und ein Jahr später haben sie das Ganze verzehnfacht. Da waren sie das erste Mal am Stausee Oberrabenstein und haben 13.000 BesucherInnen gehabt. Und das finde ich schon unglaublich. Mhm. Und die sind wirklich gestartet mit so einem, ja, irgendwie gibt es jetzt so, also ein Festival gibt es nicht so richtig für Hip-Hop nur. Sondern es findet mal da auf dem Festival mit statt und da auf dem Festival, wir machen das jetzt. Und dann haben die angefangen. Und die haben sich da keine Gedanken drüber gemacht, ob sie jetzt irgendwie ein Brandschutzkonzept haben oder irgendwas, sondern also die haben sich auch keine Gedanken gemacht, ob sie damit Geld verdienen, sondern die haben sich Gedanken gemacht, was wollen wir gerne, welche KünstlerInnen wollen wir gerne. Und dann haben die angefangen, ja, auch ohne Ahnung, wie Booking funktioniert, Leute anzurufen.
Da gibt es eine super Doku über das Splash. Die sind ja dann auch irgendwann mal ins Straucheln geraten, eben weil sie halt so semi-professionell nur angefangen haben. Ich weiß gar nicht, ob es Arte war oder nur ARD. Die ist echt sehenswert.
Also es ist die ARD-Doku größer als Hip-Hop, das Splash-Festival.
Genau.
Die verlinken wir natürlich. Und genau, es ist, wie du sagst, also die sind, ich glaube, nach der vierten oder fünften Ausgabe sind die hart pleite gegangen. Weil die auch, ne, ist auch wieder so ein Thema, dass die mit diesem Geschäftsbetrieb, wie organisiere ich eigentlich wirtschaftlich ein Festival und wie manage ich das alles, das sind die irgendwann überfordert gewesen. Und das war immer alles so ein relativ loser Freundeskreis eben um diese vier Personen, die ich jetzt genannt habe und noch viele andere, die das, naja, so auf Zuruf organisiert haben und die alle in ihrer Freizeit das vor allem gestemmt haben und das war irgendwann, konnten die das nicht mehr wirtschaftlich tragen, dann sind die pleite gegangen und dann ist das Festival verkauft worden und findet ja auch schon seit vielen Jahren nicht mehr in Chemnitz statt.
Es ist ja nicht das einzige Festival, was hier aus der Ecke stammt, ne?
Nee, da müssen wir aber nochmal eine extra Folge drüber
machen. Force hat hier angefangen und ja, aber ich war damals tatsächlich erstaunt. Aber ich glaube, dass das einfach auch durch den Mangel bedingt ist, dass sich da so viel Bahn gebrochen hat in der Zeit.
Ja, völlig. Also um das vielleicht für alle zusammenzufassen, aber ich glaube, da müssen wir wirklich eine extra Folge machen. Es gibt eine große Anzahl an mehr oder weniger bekannten Festivals, die in der Region Zwickau, Chemnitz und darum entstanden sind, die aber zu allermeist entweder gar nicht mehr existieren oder zumindest nicht mehr in der Region existieren. Mhm. Und ich glaube, ja, das können wir uns wirklich nochmal in Ruhe anschauen. Was ich aber eigentlich noch machen wollte, ist, ich wollte noch einen Song spielen, dass wir auch mal so ein bisschen noch eine Ahnung haben, eben von Tefla und Jalil. Mhm. Der Song heißt Beats and Raps aus dem Album Interview von 2001.
Ja, Zeit zum Tuscheln über Dinge, die uns am Herzen liegen. Da draußen wird gerappt, dass mittlerweile nur noch Verse fliegen. Ohne Sinn, ohne Inhalt und Aussage, weshalb ich mir die Hände überm Kopf zusammenschlage. Mich dabei fragen, warum eigne ich mir Wissen an, damit dann jeder glaubt, dass er mich dissen kann ohne richtigen Plan. Mit leeren Phrasen, die doch allenfalls dazu taugen, mir den letzten Nerv zu rauben. Ihr merkt, ich könnte mich aufschaukeln, du musst glauben. Auch wenn der Feind beim Battle keinen Namen hat, achte peinlich drauf, dass man ihn doch erahnen kann. Auch wenn jede Zeile unter die Haut geht wie Branding, verwechsel bitte Competition nicht mit Representen. Das eine muss achtlos, taktlos sein und packt bloß. Rapper am wunden Punkt muss kommen, als ob du dir einen vom Sack holst. Mit dem anderen machst du dich nach außen sicher sichtbar. Du und the Gang fallen wie Juden lieber mit zwar. Aber deine Freunde finden deine Texte meistens fresh, also wird's erst krass, wenn du die Audience ins Kino setzt. Willst du Filme laufen lassen, verstricke dich in Nebensachen. So kann man die Laterna Magica im Rap entfachen. Bei Lyrics geht's nicht um den derbsten Reim, das beste Wort. Die Aussage vermittelt dein sprachliches Ressort. Vergiss nicht, es sind nur Tipps, die du vielleicht erschließt, wenn du dich beim Hören des Interviews dieselbiges vertiefst.
Sag mal, worum geht's denn hier um dem Ding überhaupt? Sag mal.
Hier geht's um Beats und Raps, mit denen ich flex, die ich in die Welt setz, wie mit Fat Caps, Text, Hoops, Next im Olymp der Rap Acts. Hier ist die Bedienungsanleitung für. Hier geht's um Beats
und Raps, mit denen ich flex, die ich in die Welt.
Es ist eine Wohltat gewesen, Peter.
Ja, und
ich werde ja zu Hause immer gequält mit den schlechtesten Deutsch-Rap-Lines und dann eine Band zu hören, die sich also nicht für den Nabel der Welt hält, ist herrlich.
Ja, und die sich vor allem nicht so schade ist, auch einfach chemnitzerisch zu rappen.
Ja.
Und das auch einfach mit Ernsthaftigkeit vorträgt. Finde ich mega.
Sehr, sehr sympathisch und trotzdem ja eingängig, ne?
Also genau. Und ja, und ich glaube, was so ein bisschen die Verbindung ist, ne, wir hatten schon stark über diese DIY-Kultur gesprochen, aber auch, es geht ja wieder um Texte und es geht wieder ums nicht so ernst nehmen und gleichzeitig ums ernst nehmen, was wir auch schon bei zum Beispiel AG Geige gehört haben, ne? Und das ist was mir so aufgefallen ist, als ich deren Musik gehört habe.
Also quasi die Anerkennung dessen, dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen.
Genau. Und dass sie auch nicht auf großartig Vorbilder oder sagen wir mal nicht auf einen Kanon angewiesen sind. Sie machen was aus sich heraus, was sich richtig anfühlt. Sie respektieren natürlich, dass Rap und Hip-Hop eine Geschichte hat und das interessiert sie auch. Aber sie müssen sich deswegen jetzt nicht in irgendein Korsett zwingen, sondern sie haben einfach einen ganz anderen oder einen ganz eigenen Ansatz. Und das ist so aus meiner Sicht diese Verbindung auch zu den anderen KünstlerInnen, die wir heute besprochen haben, ne, die sich ja auch wenn wir jetzt einen Frank Brettschneider und einen Carsten Nicolai nehmen, die fügen sich schon in ihre Szene ein, mehr oder weniger. Aber sie fühlen sich nicht daran gebunden, dass es da jetzt ein enges Korsett gibt aus Sachen, die sie unbedingt machen müssen. Und das fühle ich bei Tefla und Jalil eben auch so sehr, dass sie sagen, okay, da gibt es eine Historie, finden wir wichtig. Die sind auch irgendwie international aktiv gewesen, beziehungsweise haben auch versucht, auf dem Splash ganz früh schon internationale KünstlerInnen einzuladen und respektieren das, aber fühlen sich davon nicht eingeengt.
Und jetzt kennen wir uns beide in dem Genre nicht wirklich gut aus. Weißt du, wie es da mit Gatekeeping ist?
Kann ich dir leider nicht sagen. Also ich weiß, dass sie sehr früh auch ein eigenes Label gegründet haben und sie haben, glaube ich, zwei Alben und eine EP veröffentlicht, die alles auf ihrem eigenen Label veröffentlicht haben und da wahrscheinlich auch versucht haben, an diesem Gatekeeping ein bisschen vorbeizukommen, was ich aber auch gehört habe. Also die haben nach den zwei Alben dann tatsächlich aufgehört, weil eben auch so dieses Einfügen und dieses Zurechtfinden im Musikbetrieb schnell was war, wo sie gespürt haben, das ist nicht das, was wir machen wollen. Ne? Also dieser Anspruch dann auch nach dem zweiten Album möglichst schnell das nächste Album hinzubringen und Touren mit einem fixen Kalender zu machen, wenn es also so wie das halt eine Plattenfirma vorgibt und solche Geschichten, das muss wohl da auch relativ schnell sich so angefühlt haben, als wäre das nicht das Richtige.
Ich frage mich gerade, ob das im Musikbetrieb so ist, dass es nur noch so ein ganz oder gar nicht gibt, dass man jetzt irgendwie gar nicht mehr sagen kann, ich mache es nebenbei zur Freude.
Das kann ich leider nicht beantworten, da bin ich nicht professionell genug.
Okay.
Was ich aber noch teilen möchte zu diesem Thema Hip-Hop in Chemnitz und eben diese Szene, also der besagte DJ Ron, der hat auch auf Radio T eine eigene Radiosendung, also Radio T ist ein Community-Radio in Chemnitz, relativ früh schon Ende der 90er betrieben, also eine Sendung, also er hat nicht das Radio betrieben, sondern er hat eine Sendung zu Hip-Hop gemacht. Und irgendwann hat sich da ein Freundeskreis um ihn zusammengetan, sie wollten unbedingt mal nach New York fahren, um da ihren Idolen quasi nachzuhimmeln und einfach mal zu schauen, wo sind die so groß geworden und da auch mal auf ein amerikanisches Hip-Hop-Konzert zu gehen und so weiter und so fort. Und dann sind die tatsächlich rübergeflogen und haben sich da Konzerte angeguckt und dann haben die angefangen, Künstler abzutelefonieren oder Agencies und haben denen erzählt, wir sind hier von einem großen deutschen Radiosender und wir würden gerne ein Interview machen. Und dann haben die tatsächlich irgendwie so einen Typ vom Wu-Tang Clan zum Interview gekriegt und haben halt mit denen ein Interview gemacht, weil sie halt auch wieder aus dieser Dreistigkeit raus zu sagen, okay, ist uns doch egal, wir erzählen denen jetzt was, könnt ihr eh nicht nachprüfen. Wir haben aber Bock, ne? Wir fahren da jetzt hin und wenn die nicht zu uns kommen, dann fahren wir hin. Und da haben sich aber dann tatsächlich über die Jahre auch viele Beziehungen aufgebaut, die dann eben auch in diesen Splash-Kontext reingetragen haben. Und die dann eben auch dafür gesorgt haben, dass es so eine Kultur gab und dass es eben das Festival immer größer geworden ist, weil sie in der Community sich natürlich vernetzt haben. Also sowohl deutschlandweit sehr stark, als auch eben dann international. Also das war denen schon immer sehr wichtig. Ne? Vielleicht am Anfang mit ein bisschen Dreistigkeit, aber immer mit diesem, hier gibt es eine Szene, für die wollen wir was tun und für die tun wir eben auch alles.
Das ist eine coole Geschichte und ich glaube, das kommt auch so, diese Dreistigkeit kommt, glaube ich, auch aus der eigenen Geschichte raus, ne? Dass du halt, wenn du nicht eine professionelle Anerkennung hast, dann machst du es halt mit Charme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so Künstler wie Wu-Tang Clan oder so dann auch einfach Spaß dran haben, wenn es Leute gibt, die es einfach auch tatsächlich interessiert. Weil klar ist es wichtig, Interviews zu geben als KünstlerInnen, aber das ist ja immer so alles sehr professionell. Die Fragen sind professionell und man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegt und die Antworten sind es auch. Ich habe ja solche Interviews auch ein paar Mal gemacht mit irgendwelchen Leuten, die gerade auf Tour gewesen sind. Und das ist eigentlich, ist es langweilig. Ja. Die erzählen dir halt sehr freundlich immer das Gleiche, was die allen anderen 20 Leuten auch erzählt haben. Ja. Und wenn dann jemand kommt, der so ein bisschen unbeleckt ist und einfach auch aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil es ihn wirklich interessiert, dann kann ich mir vorstellen, dass du dich dann auch wieder daran erinnert fühlst, warum du da eigentlich mal angetreten bist, um Musik zu machen.
Genau. Ja, und ich bin eben der Meinung, das macht den Charme von Chemnitz an der Stelle aus, dass sie an ganz vielen Stellen verschiedene Leute eben für ihre eigene Szene und für ihr eigenes Interesse Sachen in die Hand genommen haben, sich engagiert haben, eigene Festivals, eigene Konzerte, Clubs, Labels, was auch immer auf die Beine gestellt haben. Einfach weil da ein kommerzielles Interesse dahinter gesteckt hat, sondern weil da ein Interesse an der Kunst oder an der Musik dahinter gesteckt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern des Ganzen. Aber wir sind immer noch nicht am Ende.
Eigentlich, ich wollte nur kurz noch sagen, eigentlich hat damals schon dieses Sie, die Anziehen gegolten.
Genau. Also sie haben selber was gesehen, was andere da nicht gesehen haben.
Naja, in Chemnitz war ja schon immer, sind wir mal ehrlich, so die kleine hässliche Schwester von Leipzig und Dresden gewesen, die man aber eigentlich auch damals schon entdecken musste.
Ja, völlig. Und ist es vielleicht sogar bis heute. Also ich meine, da streiten sich die Geister.
Naja, jetzt kennst du ja die ganze Welt. Waren ja alle da, mindestens.
Mindestens einmal. Eine Band, die auf jeden Fall gespielt hat zur Kulturhauptstadt, da bin ich mir ganz sicher, ist die allseits bekannten Kraftklub. Über die müssen wir natürlich auch noch sprechen, weil die eigentlich in direkter Linie zu dieser ganzen Hip-Hop-Geschichte stehen und natürlich auch in direkter Linie zu den Kummers. Also um das vielleicht nochmal für alle Leute zu machen, die da nicht so drin sind. Jan Kummer hat mit seiner ersten Frau Ina Kummer zwei Kinder gehabt, Felix und Till, und die spielen ja sehr zentrale Rollen bei Kraftklub. Und gleichzeitig sind die aber nicht nur in diesem Plattenladenumfeld groß geworden, sondern die sind eben auch in diesem ganzen Hip-Hop, IOZ-Talschock und so weiter Umfeld groß geworden. Und Chemnitz ist natürlich auch eine Stadt, sagen wir mal ehrlich, die jetzt zumindest im Sinne der Kulturszene so klein ist, dass sich eh jeder kennt und jeder jeden kennt. Genau, und in dem Umfeld sind die eigentlich groß geworden. Und Felix Kummer hat, glaube ich, sehr viel gerappt und ist auch sehr viel in diesem ganzen Hip-Hop-Umfeld groß geworden.
Und fällt ja immer noch dadurch auf, dass er da so überall mal mit, wie nennt sich das, kollaboriert?
Ja, genau. Also nicht nur das, sondern auch sein Solo-Projekt oder sein Solo-Album oder zwei Alben, weiß gar nicht genau. Die waren ja auch sehr stark Hip-Hop geprägt. Genau, das ist schon, und sie sind ja auch weiterhin in der Stadt sehr engagiert, auch wenn sie jetzt natürlich irgendwie überregionale Bekanntheit haben, sind sie ja in vielen Projekten, haben lange Zeit selber ein Festival, auch am Stausee Rabenstein, das Kosmonaut-Festival betrieben, sind sehr stark in diesem ganzen Kultur-Hauptstadt-Umfeld und ja, im Engagement für die Stadt eigentlich unterwegs. Und da müssen wir natürlich auch einen Song hören, oder?
Ich wollte gerade fragen, welchen hast du denn ausgesucht?
Na, da kannst du eigentlich nur einen geben.
Ich will nicht nach Berlin.
Nee, ja, okay. Der wäre auch sehr passend. Karl-Marx-Stadt.
Na, sicher.
Also, der Song heißt Karl-Marx-Stadt. Ich habe ihn hier in der Live-Version aus dem Randale-Album ausgewählt.
Scheiße, ist das dann eigentlich das System?
Ich sag mal so, das ist genau die Hymne, die Chemnitz verdient, oder?
Manche sagen so, manche sagen so. Ich würde sagen, ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz großen Charme, wie man mit seiner eigenen Heimatstadt so umgehen kann. Das ist einfach mega. Also das,
ja, aber es ist ja nicht respektlos, ne?
Nee, völlig. Also ich wollte gerade sagen, also es zeigt irgendwie ganz viel eigentlich Liebe für die eigene Heimatstadt. Und trotzdem halt so ein zwinkerndes Auge dabei und so nicht ganz ernst nehmen und sagen, okay, hey, hier gibt es Klischees und wir können die sogar noch ein bisschen ausbauen. Und aber eigentlich mögen wir die Stadt auch sehr.
Aber das ist ja auch Chemnitz, ne? Sind wir mal ehrlich. Chemnitz ist für jemanden, der von außerhalb kommt, nicht schön. Und vielleicht auch nicht wirklich attraktiv. Aber wenn du da drunter guckst und guckst, was für ein reichhaltiges Leben es dann doch gibt, gerade auch kulturell oder subkulturell, dann hat das wirklich Charme. Und das, ich glaube, genau das fängt es ja mit auf. Also du musst halt ein bisschen guten Willen mitbringen.
Natürlich. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, ästhetisch ist das jetzt keine schöne Stadt. Und da gibt es ganz viele Städte, die natürlich auch durch ihre Historie und die verschiedenen Umbrüche in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren, die einfach Narben haben und die jetzt auch nicht das nächste Berlin werden und es auch nie werden. Aber ich glaube, was hier ganz stark durchschlägt, ist eben diese Meinung, dass so eine Stadt ja nicht nur aus Gebäuden und Sehenswürdigkeiten besteht, sondern die besteht eben aus Menschen und Menschen machen Kultur. Und das ist, glaube ich, das, was du beschreibst, ne? Also dieses, wir sind ja hier, wir sind die, die diese Stadt kreativ formen. Und wir können das auch tun.
Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ne? Felix Kummer, 30. Juni 89, das ist schon knapp mit Ich bin aus Kommarkstadt.
Aber der kann das wahrscheinlich noch offiziell in seiner Geburtsurkunde nachlesen.
Ja, und ich glaube, dieses Lebensgefühl hat ja auch über die Wende hinaus Bestand gehabt. Ich glaube auch über die Namensänderung hinaus, einfach dadurch, dass Chemnitz Kommarkstadt diesen Stempel hat.
Ich sag's ja, das ist ein Künstlername, der bleibt einfach, auch wenn der vielleicht heute nicht mehr benutzt wird. Aber jetzt haben wir ganz viel uns mit Jungs beschäftigt.
Ja, bitte. Na, einmal jetzt blond.
Jetzt ist ja die Frage, was ist denn noch, was ist denn mit den Frauen? Und du kennst es sicher, wir fassen das nochmal ganz kurz für die HörerInnen zusammen, also der schon häufig angesprochene Jan Kummer, ex-AG Geiger, der hat eben nicht nur zwei Söhne mit Ina Kummer, sondern der hat mit seiner zweiten Frau Beate Dübner auch noch zwei Töchter. Und diese zwei Töchter haben auch eine Band gegründet mit dem Namen Blond, wo sie zusammen, also das sind die Nina und die Lotta Kummer, und die spielen zusammen mit Johann Bonitz in einer, ich weiß nicht, muss man wieder nach einem Genre suchen, ich würde sagen Indie-Pop-Band spielen, die aus meiner Sicht so die Klammer um Chemnitz legt, weil die nämlich alles remixen. Da sind irgendwie Kostüme dabei, die hätten bei AG Geige stattfinden können. Und da sind Beats dabei aus dem Hip-Hop. Und da ist irgendwie der sprachliche Witz dabei, der schon bei AG Geige eine Rolle gespielt hat. Das ist einfach, ja, irgendwie ist das so für mich der Nukleus. Da kommt irgendwie alles zusammen, was Chemnitz musikalisch zu bieten hat. Und wie das vor allem in 2025 klingen kann.
Willst und sie sind auch ein bisschen sehr feministisch.
Ne, genau, das kommt noch dazu. Also die halten sich da auch nicht zurück. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, wie deren Rezeption so ist. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die werden nicht so ganz ernst genommen, weil da viele Texte auch dabei sind, wo sie so ein bisschen, manche sind einfach sehr ins Gesicht, mitten in die Fresse rein, und so einen hören wir dann auch gleich. Und manche sind, glaube ich, trotzdem so subtil, dass sie nicht von allen ernst genommen werden. Aber gleichzeitig haben sie immer und auch in Interviews und anderen Produktionen, wo sie so tätig sind, in ihrem eigenen Podcast und was auch immer, haben sie einen sehr offenen Umgang damit, was ihnen wichtig ist. Und das sind feministische Themen wichtig, da ist Veganismus wichtig, und das sind, ich würde sagen, respektvolle Umgang mit Menschen aller Couleur ist so eine Grundlinie. Und da halten sie sich auch nicht zurück, das ganz offensiv einzufordern.
Na, ich glaube, dieses nicht ganz ernst genommen werden kommt sicher auch daher, dass die eben so dieses das als Stilmittel wählen, dieses voll in die Fresse rein, wo du halt manchmal dich fragst, meinst du das jetzt ernst oder nicht? Und sie gehen ja auch mit ihrer eigenen Peer Group nicht ganz zimperlich um.
Ja. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Aber ich will dich erstmal fragen, hast du einen Wunschtitel oder soll ich einen spielen, den ich ausgewählt habe?
Na, Gerbers finde ich prinzipiell cool. Aber ich höre alles gerne.
Na, dann spielen wir den doch. Den hatte ich nämlich eh schon ausgesucht.
Ah, es ist schrecklich mit uns. Wir ticken zugleich.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber also weder das eine noch das andere. Aber es kommt gut zusammen. Also wir spielen den Song Girl Boss. Die Schnittmenge ist gut. Wir spielen den Song Girl Boss vom Album Ich träume nur von Liebe.
Ist alles gesagt.
Ja. Ich würde sagen, wir sind wieder im Kaufhaus angekommen. Nachdem wir mit dem Kaufhaus gestartet sind, sind wir jetzt auch wieder im Kaufhaus angekommen. Ich finde das ja nicht nur ein Statement, wie man mit Aktivismus umgeht, sondern auch, ja, dass der Kapitalismus offenbar den Aktivismus auch schnell kapert.
Naja, also das erste Kaufhaus war zwar, kann man sicherlich als Gesellschaftskritik lesen, aber war ja viel verspielter gewesen. Hier steckt ja eine Menge wirklich Arsch drin. Also diese Zeile Aktivismus kann so einfach sein, finde ich, also wiegt zumindest für meine Feministinnenseele schwerer.
Ja, aber also kannst du mal erklären, was du
Also, weil einfach meinst, also das Problem in realistischeres ist, ne? So diese ganzen, ich sag immer, Online-Petitionen Unterzeichnenden, die denken, sie retten die Welt und fahren dann, steigen dann in ihren SUV und holen ihr Amazon-Paket ab.
Ja.
Damit hadere ich einfach mehr als mit der Vorstellung, dass Menschen im Kaufhaus sich benehmen wie fette schwarze Suppe.
Naja, aber ich glaube ja auch, das Problem in der fetten schwarzen Suppe war ja nicht nur ein Konsumistinnen-Thema, sondern da ging es auch um System, was quasi das Kaufhaus gesteuert hat und was da ein bisschen maschinenähnlich gesteuert hat, welche Waren da irgendwie angeboten werden. Und mittlerweile ist das System ein anderes und sicher ist da eine sehr berechtigte Kritik, ne, in diesem Song, wo es eben darum geht, um die Konsumentinnen. Aber gleichzeitig geht es ja auch in die andere Richtung. Also auch da gibt es ja ein System, was es erst möglich macht, den Aktivismus zu kapern und als Produkt dir wieder irgendwie hinzulegen. Also es geht ja in beide Richtungen, die Kritik.
Mhm. Wobei, wenn ich jetzt so gelbe hohe Socken anziehe, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich habe einen geschenkten Viva La Vulva Beutel tatsächlich. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich den benutze, ist es das richtige Zeichen nach draußen? Müsste man nicht mehr tun.
Na, vielleicht brauchst du einen Hirschbeutel mit entsprechendem Aufdruck.
Ich bin nie in den Besitz eines Original-Hirschbeutels gelangt. Also für mich hat nie jemand einen Wandteppich zerschnitten.
Okay, also Rechercheauftrag, diese eine ostdeutsche Firma finden, die weiterhin Hirschbeutel produziert.
Na, die sitzen in Hohenstein-Ernsthal, meine ich. Ja, ja. Da gibt's.
Das sollte jetzt eigentlich nur ein Scherz sein, aber.
Ach komm, hör auf!
Ich möchte lieber damit enden, dass Feminismus wichtig ist. Und umso mehr, wenn er aus Chemnitz kommt. Und ich finde, man sollte Chemnitz als Musik- oder als Kulturstadt wirklich ernster nehmen, auch wenn das viele vielleicht anders sehen. Aber ich hoffe, das hat so ein bisschen einen Eindruck gegeben, was ich zumindest musikalisch an Verbindungen sehe und warum ich denke, dass das wichtig ist.
Es war ja jetzt schon so ein bisschen eine Liebeserklärung ans Chemnitzer Musik- und Kulturleben, oder?
Na, vielleicht nicht direkt ans Kulturleben, aber zumindest das, was da als Kultur rausgekommen ist und rauskommt. Das finde ich schon, ja. Also ich denke, das wäre so ein bisschen das, was ich dir heute gerne mitbringen wollte als Thema.
Ich habe dir übrigens jetzt vielleicht auch mal für dein privates Vergnügen mal noch einen Link geschickt zu einem sehr bekannten Künstler aus Chemnitz, DDR-Zeiten sehr bekannt gewesen. Auch das gab's.
Okay, da kann ich mich nochmal ein bisschen weiterbilden. Ich danke.
Genau, also Peter Czarnik als Country-Legende der DDR. Übrigens auch Gudrun Lange ist in Chemnitz geboren und lebt aber jetzt in Augustusburg oder lebte zumindest dort lange. Für Leute, die weiter recherchieren wollen und gucken wollen, was es noch alles gab neben Feminismus.
Es geht hier immer ums Abdriften und sich selber weiterbilden. Wir sind ja in Bildungspodcast und quasi wie in so einer Vorlesung ist das hier nur der Einstieg. Ihr seid zum Selbststudium aufgerufen.
Also ich habe es genossen. Es war jetzt eine Menge dabei, was ich schon gekannt habe. Das hat mich total gefreut, weil es ja auch manchmal schön ist, wenn man merkt, dass man nicht so alleine in seiner Blase ist.
Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Dabeisein und ich danke allen ZuhörerInnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.